Okay. Wollen wir gleich weitermachen. Ihr seht schon unser Thema für heute. Sei bereit. Ich würde gerne am Anfang mit euch beten. Wenn ihr wollt, bitte könnt ihr euch erheben, könnt ihr aufstehen und wir beten zusammen. Gott, Vater im Himmel, danke für dein Wort. Danke für die wunderbare Erlösung in Jesus Christus. Herr, ich bitte darum, dass du unsere Herzen, unsere Ohren und Augen öffnest für dich, für das, was du sagen willst. Nimm all das von uns weg, was uns von dir ablenkt. In Jesu Namen beten wir. Amen. Okay, könnt ihr sitzen. Sei bereit. Als ich mich auf diese Predigt vorbereitet habe, fiel mir eine Geschichte ein, ein Ereignis von meiner Jugendzeit. Ja, vielleicht würde jemand sagen, ihr könnt euch an sowas erinnern, was so lange her ist. Ja, ja. Es war ein Wochenende. Weiß nicht, wie alt, 15, 16 Jahre alt war ich. Meine Eltern mussten an dem Freitag wegen einer Familienangelegenheit wegreisen. Wir waren nur für das Wochenende weg. Und ich und mein älterer Bruder und meine jüngere Schwester, wir sind nur ein Jahr auseinander, wir durften zu Hause bleiben, denn wir hatten was für die Schule. Wir waren ja fünf Kinder, die zwei Kleinen, die einige Jahre jünger, die sind mitgefahren, also waren wir drei alleine zu Hause. Und wir dachten, jeder hat gedacht, okay, super, ich kann ein paar Freunde einladen, wir können einen schönen Abend haben am Samstag. Ja? Und aus diesen paar Freunden wurden irgendwie im Laufe des Abends viel mehr. Ich weiß immer noch nicht, wie das geschehen ist, aber wie es so ist, das Haus war wirklich sehr voll auf einmal. Und wir waren heilfroh, dass nichts kaputt gegangen ist. Aber am nächsten Tag, am Sonntag, mussten wir dafür sorgen, dass alles in Ordnung war, bevor die Eltern kamen. Das Saubermachen war nicht das Problem. Aber mein Vater hatte ein Hobby. Und dieses Hobby war Puzzle. Und er hatte gerade ein Puzzle aufgebaut, so halb fertig. Und jemand ist gegen den Tisch gestoßen, das war so ein Klapptisch, jemand ist gegengestoßen, runtergefallen. Und ich kann mich erinnern, wie, ich habe das Bild sehr gut vor Augen, ich, meine Schwester, mein Bruder, wir saßen an dem Puzzle für Stunden, um ihn einigermaßen hinzubekommen, dass es so aussah wie vorher. Damit wir keinen Ärger bekommen. Wir waren heilfroh, als wir kamen, als meine Eltern kamen, und die haben nichts gesagt. Und wir haben gedacht, okay, geschafft. Nachher hatte ich die Ahnung, dass sie irgendwie das mitbekommen haben. Aber ich habe mich nie gewagt, sie zu fragen. Ich habe gedacht, lass mal ruhig sein. In unserer Stelle für heute geht es um was Ähnliches. Dieses Bereitsein, wenn jemand kommt. Aber es gibt auch einen kleinen Unterschied, das werden wir dann sehen. Zu diesem Thema hatte Jesus drei Geschichten. erzählt in Lukas Kapitel 12. Wir nehmen gleich die erste Geschichte, die ist in Vers 35 bis 38. Wir lesen es auf Deutsch und dann auf Russisch. Haltet euch bereit und sorgt dafür, dass eure Lampen brennen. Seid wie Diener, deren Herr auf eine Hochzeit ist und die auf seine Rückkehr warten, damit sie ihn sofort aufmachen kann, wenn er kommt und an die Tür klopft. Glücklich zu preisen sind die Diener, die der Herr wach und bereit findet, wenn er kommt. Ich sage euch, es wird sich ein Schurz umbinden und sie zu Tisch bitten und er wird sie bedienen. Vielleicht kommt er spät in der Nacht oder sogar erst gegen morgen, wenn er sie dann bereit findet. Wie glücklich sind sie da zu preisen. Ich würde gerne, dass auch auf Russisch gelesen wird. Zwei kurze Gedanken zum ersten Satz. Steht hier, haltet euch bereit und sorgt dafür, dass eure Lampen brennen. Ich nehme an, dass jemand eine andere Übersetzung vielleicht hat, wo das anders steht. In manchen Übersetzungen, wie zum Beispiel Schlachter oder Elberfelder, steht, soll das. Eure Lenden sollen umgürtet sein und eure Lichter brennen. Weißt du, was da gemeint ist? Ich habe immer das gelesen und gedacht, okay. Und da muss man ja, okay, jetzt worum geht es eigentlich, habe ich irgendwann gedacht. Das muss ich mal auf den Grund geben. Die Menschen damals hatten lange Gewänder getragen, immer. Die fast bis zu den Füßen reichten, auch Männer. Sie waren nicht das Beste, wenn man arbeiten musste oder wenn man weiter gehen wollte. So hatten sie immer eine Art Gurt oder einen Stoff dabei, den sie um die Hüfte gebunden haben. Dann haben sie das so praktisch ihr Gewand reingesteckt, damit sie locker gehen konnten, also dass es nur Kniehöhe war oder sowas. Dann hatten sie keine Probleme. Und das ist eben, was hiermit gemeint ist. Und das war in gewissem Sinne unter den Juden ein Spruch. Sie haben nicht gesagt, sei bereit, sondern die haben gesagt, diese Worte. Eure Lenden sollen umgürtet sein. Weil nämlich sie das jedes Jahr gehört haben. Beim Passafest. Denn bei dem ersten Passafest hatte Mose Folgendes gesagt. Nein, das ist nicht hier. Er hat gesagt, so sollt ihr dies essen, dieses Passafest. Eure Lenden sollen gegürtet sein, die Schuhe an euren Füßen, euren Stab in euren Hand. Sie sollen praktisch so essen, dass sie jederzeit bereit sind aufzubrechen. Und die Juden jedes Jahr bei diesem Passafest sollten es genauso machen. Das heißt, sie sollen einen Stab in der Hand haben, Schuhe angezogen haben und diese Gewand so in den Gurt gesteckt, damit sie bereit sind zu gehen, diese Idee bereit sein. Und so war es ein gängiger Spruch für die damals. Das war nichts Neues. Und dann ging es um die Lampen oder lichte Lampen hielten nicht so viel Öl. Das heißt, man musste immer ein bisschen nachkippen. Und das ist eben dieser Gedanke, dass man immer bereit ist. Das heißt, man hat immer wieder Öl nachgekippt und es ist nicht ausgegangen. und man hat immer genug Öl dabei. Wir kennen ja die Geschichte, diese 10 Frauen, die auf dem Bräutigam warten für eine Hochzeit, und da gibt es 5, die bereit waren, die hatten extra Öl dabei, 5, die nicht bereit waren, weil sie keine, sie mussten irgendwo welche finden. Es ist diese Idee, diese Bereitsein, die das ausdrückt. Okay? Das ist einfach, für die war das also sehr einleuchtend, weil es von ihrer Kultur her, von ihrer Zeit wichtig war. Und deshalb haben viele moderne Übersetzungen eben dieses haltet euch bereit. Also diese Geschichte selbst von dem Hausherrn, der weggeht, das ist etwas, was Jesus ist finde ich einfach beeindruckend, wie Jesus Alltagsgeschichten nimmt, die jeder kennt. Und er verbindet damit gleich eine wirklich wichtige Wahrheit. Ja? Denn das hier ist bekannt. Alle haben gewusst. Also wenn man ein bisschen Wohlstand hatte und so, dass man Diener haben konnte, dann konnte man wegreisen und alles praktisch sagen, okay, die Diener, die haben den Auftrag, das zu machen. Und wenn sie weg waren für eine Hochzeitsfeier, das war nicht wie hier, wo man vielleicht was wann fängt man an? 15 Uhr, manche früher. Es ging je nachdem, wer es gefeiert hat, wer es sich leisten konnte, von 2 Tage lang bis 7 Tage lang. Manche haben 7, stell dir mal vor, 7 Tage lang Hochzeit zu feiern. Das heißt, diese Diener wussten nicht, wann ihr Herr kommt. Aber sie sollen bereit sein, ihn praktisch in Empfang zu nehmen, Tür aufzumachen. Ihn willkommen heißen, wenn er kommt. Es war ihre Aufgabe, einfach diese Bereitschaft zu haben. Hier will Jesus klar machen, unser Herr kommt wieder. Wir wissen nicht wann. So ist es wesentlich, diese Bereitschaft zu haben, und das ist eine Herzenshaltung. Und das ist nicht unbedingt, dass man bestimmte Dinge macht, sondern es ist etwas in meinem Herzen. Oder diese Aufforderung und diese Haltung ist eben, ich will mein Leben so leben, als würde der Herr gleich kommen, egal wie lange das sein mag. Und interessant finde ich es auch, wenn man das mit den Worten davor verbindet. Denn in diesem direkt davor sagt Jesus diese Worte. Verkauft, was ihr habt, gebt es den Bedürftigen, auf diese Weise sammelt ihr eure Schätze im Himmel. Und die Geldbörsen des Himmels haben keine Löcher. Dort ist euer Schatz sicher. Kein Dieb kann ihn stehlen und keine Motte ihn zerfressen. Wo immer euer Reichtum ist, da wird auch euer Herz sein. Jesus hat seinen Jüngern diese Anweisungen gegeben. Manche schlucken und sagen, okay, jetzt muss ich alles verkaufen, was ich habe. Das, was Jesus will. Oft machen wir diese Schlussfolgerung, aber ich denke, es geht nicht um Gesetzmäßigkeiten. Es geht um mein Herz. Und das ist, was Jesus in dem letzten Satz sagt. Da, wo dein Reichtum ist, da wird dein Herz sein. Und da ist einfach die Frage, muss ich alles verkaufen? Oder viel besser ist die Frage, wo ist mein Herz? Hängt es an Dingen in dieser Welt? Oder hängt es an das, was kommt? Vor allem an den, der wieder kommt. Und in dieser Geschichte, die wir gerade gelesen haben, gibt es eine Sache, die wirklich erstaunlich ist. Was tut der Herr, wenn er wiederkommt? Der Herr bedient seine Knechten, bedient seinen Diener. Unerhört. Also heute auch. Ne? Kein nötiger Herr würde es machen, aber unser Herr schon. Das finde ich schon schön. Und dann gibt es gleich anschließend eine zweite Geschichte, weil er irgendwie, es scheint mir, dass er merkt, dass sie irgendwelche Gedanken machen über dieses Wiederkommen und wann das sein könnte. Er sagt Folgendes: Eines sollte er wissen, wenn ein Hausbesitzer wüsste, wann der Einbrecher kommt, würde er nicht zulassen, dass er einbricht. Deshalb müsste er jederzeit bereit sein, denn der Menschensohn wird dann kommen, wenn er es am wenigsten erwartet. Gehen wir zu meiner Geschichte von Anfang. Wir haben gewusst, wann unsere Eltern kommen. Es wäre wirklich ganz was anderes, wenn sie auf einmal Samstagabend auftauchen. Da hätte es wirklich arge Probleme gegeben. Aber wir wussten, die kommen Sonntagabend. Und dann hatten wir Zeit, um alles bereit zu machen. Aber was Jesus hier sagt, ist, wir wissen nicht, wann er kommt. Es ist wie ein Dieb in der Nacht. Und es lohnt sich nicht zu spekulieren, denn es ist hier gesagt, wir wissen nicht. Und ich finde es interessant, trotz dieser Aussage, dass es dennoch Christen gibt, die meinen, die könnten es ausrechnen und wissen in etwa, wann Jesus kommt. Und ich muss ehrlich sagen, ich komme langsam in ein Alter, wo ich einige dieser Termine Vorhersagen schon hinter mir sind. Ja? Ich kann mich erinnern, zum Beispiel, es gab, weiß nicht, wann es genau war, diesen Krieg in Irak. Und wo Leute gesagt haben, das ist das Anfang vom Ende. Weil nämlich, was ist im Irak? Das ist eigentlich die Heimat von Babylon. Das war in der Gegend. Und Babylon ist natürlich das, was gegen Gott ist. In der Offenbarung steht es so. Und dann haben sie es ausgerechnet. Das wird, also das der Krieg, um alle Kriege zu enden. Und dann kommt Jesus wieder. Dann war es doch nicht so. Danach gab es dieses, es heißt auf Englisch Y2K. Das Jahr 2000. Und dann haben sie angefangen zu spekulieren, da könnte Jesus kommen, weil da gibt es dieses Problem unter allen Computern, dass man von 1999 auf 2000 nicht umschalten kann. Und dass es wirklich zum Massenabstürzen von Computern geben wird und es wird zu Riesenproblemen führen und dann wird Jesus kommen. Ja, und dann bei jeder, es ist interessant, wie bei jeder Notfall, Corona-Epidemie, Krieg in der Ukraine. Also immer wieder sagen sie, okay, das ist der Zeichen, dass Jesus wiederkommt. Und ich habe mir so ein bisschen scherzhaft angeeignet, dass ich denke, okay, oder ich sage mir, wenn diese Leute gerade sagen, dass Jesus sicherlich wiederkommt, dann sind wir sicher. Denn Jesus sagt hier, er kommt, wenn wir es nicht erwarten. Er kommt, wenn er kommt. Und die Aufgabe ist nicht, das auszurechnen, das irgendwie vorher zu sagen. Die Aufgabe ist einfach, ständig bereit zu sein. Unser Leben so zu leben, dass wir bereit sind, wenn er kommt. Und ein Grund, weshalb ich auch Probleme damit habe, ich sehe die Gefahr, dass wenn Leute diese Vorhersagen machen und es trifft nicht ein, dass irgendwann die Leute dann sagen, er kommt überhaupt nicht. Oder einfach ihren Glauben sogar aufgeben. Und als er diese Worte gesagt hatte, hatte Petrus eine Frage gestellt. Er hat gesagt, hast du uns gemeint oder hast du alle gemeint? Ist das nur für uns oder war das irgendwie geheim, nur für die 12? Und Jesus, wie so oft, gibt ihm keine direkte Antwort, sondern erzählt eine dritte Geschichte. Etwas länger, in Kapitel 12, die Verse 42 bis 46, da bin ich auch, dass die auf Russisch gelesen werden. Lesen wir mal. Der Herr sprach: Wer ist wohl der treue und kluge Haushalter, den der Herr über seine Dienerschaft setzen wird, damit er ihnen zur rechten Zeit die verordnete Speise gibt? Glückselig ist jener Knecht, den sein Herr, wenn er kommt, bei solchem Tun finden wird. Wahrlich, ich sage euch, er wird ihn über alle seine Güter setzen. Wenn aber jener Knecht in seinem Herzen spricht, mein Herr säumt zu kommen, und anfängt, die Knechte und die Mägde zu schlagen und zu essen und zu trinken und sich zu berauschen, so wird der Herr jenes Knechtes an einem Tag kommen, da er es nicht erwartet. Und zu einer Stunde, die er nicht kennt, wird ihn in zwei hauen und ihm einen Teil mit den Ungläubigen geben. Wieder eine Geschichte, die die Menschen gut kannten. Ein Mensch verreist, vertraut seinen treuen Diener alles an. Nennt man einen Haushalter. Interessanterweise ist das Wort auf Griechisch Oikonomos, Ökonom, ja. Also hat eine etwas andere Bedeutung heute. Dieser Haushalter war praktisch für alles, was dem Herrn besitzt, gehörte, zuständig. Auch das Geschäft, man würde vielleicht sagen Geschäftsführer oder sowas, aber alles. Auch die anderen Knechte, wie er hier steht, dass sie ihr Essen kriegen und auch, dass das Geschäft gut läuft und so weiter. Der Herr hat sich eigentlich oft, wenn es so ein war, nicht um seine Sachen gekümmert, sondern der Haushalter hat es getan. Er musste aber jederzeit bereit sein, Rechenschaft abzulegen. Und sagen, okay, wie läuft's? Und er musste sagen, genau wie es läuft. Ein gutes Beispiel dafür kennt ihr wahrscheinlich aus dem Leben von Josef. Josef, nachdem er in Ägypten als Sklave verkauft wurde, kam in das Haus von Potiphar und irgendwann hat Potiphar alles ihm übertragen. Er hat praktisch, es steht, Potiphar hat nichts mehr gemacht, sich gar nicht um sein Haus und Geschäft und alles gekümmert. Josef hat es gemacht. Das ist ein Haushalter oder Verwalter mit dieser Aufgabe. Wenn der Haushalter gute Arbeit gemacht hatte, wurde er gelobt. Er sollte immer handeln im Sinne seines Herrn, damit sein Herr dadurch Vorteile hat und geehrt wird. Und er musste jederzeit bereit sein, diese Verantwortung Rechenschaft abzulegen. Und ich denke, diese Idee ist eigentlich eine ganz gute Idee, diese Idee von einem Haushalter. Denn was wir haben, gehört uns eigentlich nicht. Wenn wir Diener Jesu sind, sind wir da, um praktisch das, was er uns anvertraut hat, zu verwalten. In seinem Sinne einzusetzen. So kann zum Beispiel Paulus sagen, wenn du arbeitest, arbeite als für den Herrn. Denn es von ihm bekommt ein Lohn. Und so ist die Frage wichtig, was wird unseren Herrn ehren? Was ist ihm eine Ehre? Was wird sein Reich voranbringen? Wie kann ich das einsetzen, was Gott mir anvertraut hat, bis er wiederkommt? Damit ich als treuer Knecht empfunden wird. Also gibt es da so zwei Probleme, will ich kurz mal ansprechen, weil ich immer wieder merke, dass da was kommt. Erstens, gibt es ein Problem, ich nenne dieses gesetzliche Denken. Und dieses gesetzliche Denken kommt davon, dass wir uns Sicherheit, wir wollen sicher sein, dass wir am Ende praktisch einen Schulterklopf von Gott bekommen. Dass er sagt, gut so. Und dieses Denken ist einfach, sag mir, was ich tun soll, damit ich von ihm ein Lob bekomme am Ende. Am besten eine Liste, tu das, tu das nicht, tu das nicht, tu das nicht. Und wenn ich diese Liste durchhabe, dann sieht es gut aus. Das Problem ist, dass das alles an meiner Leistung ist und nicht Gott. Und entweder führt das zu Stolz, wenn ich schaffe, oder zu Entmutigung, wenn ich nicht schaffe. Beides keine gute Alternative. Denkt daran, Jesus sprach weniger davon, dass man alles richtig tut, als dass man bereit ist. Das heißt, wo ist dein Herz? Das ist, was er am Anfang gesprochen hat. Das ist praktisch das, was die Einleitung zu der ganzen Sache ist. Wo ist dein Herz? Gehört dein Herz deinem Gott? Und wenn wir sehen, einfach was der Unterschied war zwischen dem treuen und dem untreuen Knecht in dieser Geschichte, dass der Knecht, der treu war, hat alles getan, was sein Herr wollte. Er hat einfach so, okay, wie will er leben? Und vollkommen nicht. Aber er hat es getan. Und der andere hat es nicht getan, hat nur für sich gedacht. Im Grunde genommen ist das praktisch, dass man die Alternative, sagt Jesus, wenn wir uns da nicht um ihn kümmern, dann ist es Egoismus irgendwann. Wie auch immer das sich ausdrückt. Die Aufgabe für jeden von uns als Diener unseres Herrn ist, unser Herz täglich auf ihn zu richten. Uns wirklich darauf zu richten, wie kann ich Gott heute ehren. Ja, also das erste Problem ist das gesetzliche Denken. Das zweite Problem hat mit diesem Thema Wiederkunft zu tun. Denn wenn wir denken, wenn wir diese Worte lesen, dann hast du den Eindruck, es wird bald kommen, oder? Und die ersten Christen leben mit dieser Erwartung, dass Jesus bald kommt. Und mittlerweile sind 2000 Jahre plus vergangen. Und wir warten immer noch. Wie gehen wir damit um? Manche sagen sich, ja, das hat er nur gesagt, damit er uns auf Trab hält. Das ist so die extreme Meinung. Manche fragen sich schon, ob er überhaupt kommt. Vielleicht denken sie, oh, er hat vergessen. Ja. Zwei Sachen fallen mir dazu ein. Erstens, es liegt nicht in unserer Macht, das zu entscheiden. Ja, seine Entscheidung. Zweitens, unser Leben ist ein Geschenk. Dein Leben ist ein Geschenk von unserem Schöpfer. Das heißt, er will auch wissen, wie du mit diesem Leben umgehst. Es ist nicht dein gutes Recht, dieses Leben, was du hast. Das liegt nicht in deiner Hand. Und er will uns fragen, wie wir mit diesem Leben umgegangen sind. Entweder nach dem Tod oder nach der Wiederkunft. Und auch wenn wir an Jesus Christus glauben, und ich glaube, Christian hat es sehr gut gesagt, Mama, Jesus hat es erlebt, erlöst, ein neues Leben geschenkt. Wozu? Um für ihn zu leben, um seinen Auftrag zu erfüllen. Nicht einfach um die Ecke zu sitzen und weiterhin egoistisch zu leben. Solange wir leben, leben wir für ihn, der sein Alles für uns gegeben hat. Ich habe mich deshalb, oder versuche mich daran zu gewöhnen, ein Gebet zu sprechen. Morgens, wenn ich aufstehe. Ja, ich bin so ziemlich früh aufsteher, kann das gut eintagen, planen. Ja, auch mit meinem Bibellesen und so. Ich sage, danke für diesen neuen Tag, ich lebe noch. Du bist noch nicht wieder da. Das heißt, du hast noch was vor mit mir. Öffne meine Augen, dass ich sehen kann, was das ist. Einfaches Gebet. Ich spreche nicht immer das, aber das ist mein Wunsch, dass ich das tue. Manchmal vergesse ich das oder so. Und am Abend merke ich, oh, habe das gar nicht gemacht. Aber ich will in mir dieses Bewusstsein dafür wecken, dass ich für ihn da bin, nicht für mich. Und jeder Tag ist ein Geschenk von ihm. Jeder Tag. Und jeder Tag, in dem er nicht kommt, ist ein Geschenk von ihm auch. Um für ihn zu leben. Als seine Diener. So möchte ich dieses Gebet, das ich versuche morgens zu sprechen, auch jetzt sprechen. Mit euch. Für euch. Aufstehen. Beten wir. Herr, wir leben noch. Und du bist nicht wieder da. Noch nicht. Das heißt, du gibst uns die Gelegenheit heute, für dich da zu sein. Danke, Herr, dafür. Öffne unsere Augen, um zu sehen, wie du uns heute gebrauchen willst. Um dich zu ehren, um anderen deine Liebe zu zeigen. Aber komm bald, Herr Jesus. Amen. Amen. So, ihr könnt euch kurz setzen. Wir laden ein, wir haben noch Kaffee und, glaube ich, ein paar Kekse oder sowas. Ich wünsche allen wirklich eine gesegnete Woche und dass wir alle in diesem Bewusstsein leben, Gott, dass Jesus jederzeit kommen kann. Amen. Ich wünsche euch eine gesegnete Woche.